Tag.
Schönen guten Tag.
Wie geht es denn?
Ja, es geht gut. Es gibt Dinge zu besprechen, die wir dringend besprechen müssen. Aber ansonsten geht es, glaube ich, gut.
Bei mir auch. Ich habe ja unverhoffter Dinge jetzt eine Woche frei und da kann ich ein bisschen rumschlawenzeln, so natürlich ein bisschen Arbeit machen, aber mir das alles ein bisschen einteilen, da freue ich mich drüber. Und habe gerade einen schönen Gang mit dem Hund gemacht. Der musste auch immer noch raus. Und jetzt sitze ich hier gemütlich, habe mich erfreut an den schönen Grün, an den Bienen und an einigen Menschen, die mir lächelnd entgegenkommen, weil die mich schon kennen. Da geht ohne Lächeln geht da nichts, sonst lächle ich die in Grund und Boden. Und ich habe schon so ein paar Mitspaziergänger erzogen, die freuen sich, wenn wir uns dann sehen. Das finde ich sehr schön.
Wie ist denn die Anzahl der Waldgucker? Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Waldgucker erinnerst. Das sind die, die in Corona-Zeiten, wenn man auf einem Waldweg oder einer Alster oder so hier in Hamburg sich begegnet, die sich plötzlich, also schon 20, 30 Meter bevor du bei ihnen bist, sich in Richtung Wald drehen und demonstrativ starr in den Wald gucken. Ich dachte immer, ist da vielleicht ein Exhibitionist oder gibt es da irgendwas zu sehen? Keine Ahnung. Aber nein, das waren die, die vermeiden wollten, dass du mit diesen Viren sie anhauchst sozusagen. Gibt es die noch, die Waldgucker?
Also im Moment erlebe ich sie nicht. Ich erlebe aber trotzdem sehr stoische Menschen und welche, von denen ich denke, dass die nicht unbedingt glücklich sind. Und irgendwie fokussieren sich, glaube ich, die Menschen sehr auf sich selbst. Das passt gerade zu Kontrafunk, was ich ja übrigens jedem Zuhörer hier ans Ohr legen möchte, den Sender Kontrafunk. Da war heute Morgen, ich hatte mich aufs Sofa gelegt und habe dann zum Einschlafen, höre ich das immer gerne. Nicht, weil man dann gut einschlafen kann, sondern weil ich dann vor Gendereien und ständigen Krisen geschützt bin und mal eben andere Nachrichten höre. Und da war heute Morgen eine Psychologin, die gesagt hat, die bedauernswertesten Fälle sind die bedauernswertesten Fälle sind die Menschen, die sich haben impfen lassen, ohne davon überzeugt zu sein. Also die das gemacht haben, um einen Job zu kriegen oder um so. Das sind die bedauernswertesten Menschen, weil die sehr unglücklich sind. Und manchmal habe ich das Gefühl, davon laufen viele draußen rum.
Ja, du musstest ja, weil es war ja so, dass man, also ich weiß ja selbst, wie sich das anfühlt. Es gab ja kollektiven Druck auf der einen Seite, was bei mir sofort dazu führt, Gegendruck zu erzeugen. Aber es gab halt auch kollektive Erpressung. Und also wenn jemand hier sagt, wenn du gehörst nicht mit zu unserer Gruppe, wenn du nicht das machst, dann sage ich Scheiß auf deine Gruppe. Kein Problem. Aber in diesem Fall war das so, dass zum Beispiel ein damaliger Arbeitgeber wieder mich definitiv dazu gezwungen hat, das zu machen. Denn hätte ich das nicht gemacht, hätte ich weder an Bord gehen können, noch hätte ich ins Büro gehen können, noch hätte ich irgendwas machen können. Ich wäre einfach mein Job los gewesen.
Ja. Naja, ging mir ja auch so. In diesem Fall habe ich es auch noch umsonst gemacht.
Ja, das ist schon
darum, für diese Menschen, ich dann auch wieder los bin. Also,
ja, so. Und also danke gleichfalls. darüber sprechen wir noch. Auf jeden Fall ist es so, dass das Spannende an der Geschichte ist, dass diese ganzen Menschen, also man redet ja inzwischen, gibt ja so entsprechende Marktforschung auch, von ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Also ein Drittel waren die ganz überzeugten Follower, die auf jeden Fall, wir lassen uns sofort spritzen, die Industrie weiß schon, was sie tut und die Regierung lügt doch nicht und bla bla bla. Das ist ein Drittel. Dann gibt es ein Drittel, und das ist in Deutschland relativ viel, da bin ich eigentlich auf die Deutschen insgesamt stolz, die sehr kritisch geblieben sind und sich dem System entzogen haben. Und es gibt ein Drittel, die es machen mussten. Und natürlich ist es heute so, dass wenn du jetzt diese Drittel, Drittel, Drittel anguckst, und das hat auch mit der Spaltung des Landes zu tun, dass dieses eine Drittel, was so begeistert war, wird ja nie im Leben zugeben, dass sie auf der Seite der Doofen und Dummen gelandet sind. Deswegen erkennst du auch daran, dass sie zum Beispiel, gibt es in Hamburg ganz lustig, wenn man U-Bahn fährt, dann findest du immer so pro Abteil so einen Maskenträger noch morgens im Berufsverkehr. Und der sitzt dann da und alle glotzen ihn an. Und er weiß auch genau, dass er im Mittelpunkt steht. Und dann guckt er da so zu Boden irgendwie. Aber er zieht das durch, weil er gehört nämlich zu diesem Drittel. Mhm. Und jetzt passiert Folgendes. Dann steigt ein weiterer Maskenträger zu. Der guckt sich um im Wagen. Und was glaubst du wohl, wo er sich hinsetzt?
Ja. Genau.
Und dann lächeln sich diese beiden Experten so wissend so ein bisschen zu. Gut, man sieht nicht, dass sie lächeln, weil sie haben eine Maske auf. Aber du siehst an den Augen, dass sie sich so wissend zunicken und sich eigentlich für die geistige Elite halten. Und das ist eben so, die Vollbekloppten denken ja immer, dass sie die geistige Elite sind und dass sie auf dem richtigen Weg sind. Und das ist so dieses eine Drittel. Das zweite Drittel, das möchte nicht gerne zugeben, die meisten von denen, dass sie verarscht worden sind. Weil wer gibt schon gerne zu, dass er verarscht worden ist? Wer gibt schon gerne zu, dass er irgendwo investiert hat, was eine völlige Fehlinvestition war? Wer gibt schon gerne zu, dass sich Klamotten gekauft hat, die einem nicht passen und die, in denen man auch scheiße aussieht? Macht man nicht. So, den Fehler möchte man nicht zugeben, den man selber verursacht hat. Und deswegen fällt es vielen von dem zweiten Drittel schwer. Ja, und das dritte Drittel sagt nur noch eins und erhöht sozusagen den Druck auf die anderen beiden Drittel, die sagen, wir haben es ja gleich gesagt.
Also ich habe heute Morgen Serdar Somuncu, einen schönen Text von Serdar Somuncu gehört, der sich über die Kollegen ausgelassen hat, über die ich mich ja auch gerne mal auslasse. Er hat gesagt, die Kunst in Deutschland ist so, dass die dem System hinterherrennt und eben nicht den Mut hat, auch das Risiko einzugehen, etwas Falsches mal zu sagen, aber Hauptsache erstmal die andere Seite zu beleuchten und dagegen zu sein, gegen Regierung und gegen unser System, sondern eben die Kunst ist momentan, bedienen sie alle das Narrativ, was die Regierung so streut. Und das sind keine Künstler, das sind Dienstleister. Das fand ich sehr schön.
Ja.
Und einer dieser Dienstleister ist mir gestern über den Weg gelaufen. Das ist auch einer von denen, die jetzt nicht zugeben wollen, dass sie sich geirrt haben, sondern versuchen, die sind jetzt in diese Rückruderregatta gestiegen. Du weißt ja, es gibt ja die Rückruderregatta, da sitzt Anke Engelke drin, weil sie sich irgendwann mal schwarz angemalt hat und Kaya Jana, das, die Regatta wird ja immer größer. Also alle Leute, die bedauern und sagen, also so darf man das heute nicht sagen, was ja völliger Quatsch ist, erwiesenermaßen darf man sich nicht auf eine Straße kleben. So viel zum Thema Klebedeutsche. Ja, dieser Kollege heißt Moritz Neumeier. Also Moritz Neumeier hat, was mich ja sehr aufgeregt hat, habe ich ja auch bestimmt schon mal erzählt, die Geimpften, alle Ungeimpften, alle zu Tätern gemacht und verantwortlich für volle Krankenhäuser und was weiß ich. Ich habe mich ja zu dem Thema immer zurückgehalten, weil ich immer dachte, man weiß ja gar nichts Genaues eigentlich. Was sich ja dann auch nachher so rausgestellt hat, dass es richtig ist. Ja, und ich habe immer darauf gewartet, wann er denn in die Rückruderregatta steigt, wann er sein Boot zu Wasser lässt. Und das hat er jetzt gemacht, aber für meinen Geschmack nicht deutlich genug. Denn er sagt jetzt, ja, also ich habe mal so moralische Videos gemacht, um dann irgendwann festzustellen, ich bin da etwas aufgelaufen und das, keiner von uns hat ja die Moral gepachtet und niemand hält sich ja daran. Auch die Leute, die das so, also ich hätte mir einfach gewünscht, dass er ganz krass auf dieses eine unverschämte, widerliche, denunzierende, anklagende, spaltende, ekelige Haltungsgedöns-Video eingeht, von dem er auch genau weiß, falls er das jetzt hört, welches Video ich meine. Das hat er nicht gemacht. Er hat das wieder so in einem großen Sack getan mit allem anderen und versucht es jetzt im Meer der Rückruderregatta zu versenken. Er fährt mit seinem Boot jetzt rückwärts ganz weit raus und versucht das jetzt zu versenken. Natürlich nach wie vor trägt ja dieser Mann einen Rock über die Hose, lackierte Fingernägel und ein pinkfarbenes Mikrofon, um sich natürlich mit Regenbogengedöns, zeitgeistesgestörten Trotteln und allerlei Geschlechtern zu identifizieren und so wieder Partei zu ergreifen für eine Clique, von der er eigentlich überhaupt gar keine Ahnung hat.
Das Tolle ist, dass diese Clique ja untereinander glaubt tatsächlich, weil sie ja nur mit dieser Clique Kontakt haben, dass sie in irgendeiner Form irgendwas zu sagen, zu melden oder irgendeine Wichtigkeit haben. Dem ist ja nicht so, sondern wir wissen ja aus den entsprechenden Umfragen, 0,5% der Deutschen identifizieren sich mit dem, was da passiert, mit diesem ganzen Woke und LGBTQ, 0,5 und eben nur 4,8, glaube ich, Prozent der Homosexuellen und von dieser, also die sozusagen, vor der sich die Woke-Bewegung verbeugt, empfinden das so. Insofern irre. Toll übrigens, gleich in dem Zusammenhang, gestern, die Firma Adidas hat große Probleme jetzt.
Ach.
Ja, und zwar gestern ein toller Artikel in der Welt gewesen. Also die Firma Adidas hat in ihrem neuen Katalog wieder, das ist wirklich zu affig, aber es ist einfach so, man kann ja nachgucken. Also erstmal hat sie unglaublich dicke, nicht sporttreibende Menschen in ganz enge Adidas-Klamotten gesteckt, um ja zu zeigen, dass es auch natürlich total toll ist, solche Klamotten für ganz dicke Leute anzuziehen. Leider sieht die Klamotte dann einfach scheiße aus, das ist das eine. Kann man aber gerne machen, bitteschön, mach das doch. Ich würde immer Maß halten und würde normalgewichtige Menschen nehmen und nicht übertrieben dicke. Ich halte zum Beispiel rein optisch jetzt, und das geht mich ja nichts an, jeder kann ja machen, was er will, aber zum Beispiel die unbeherrschte Ricarda Lang ist einfach unglaublich dick. Also im Marsch, also das Wort dick ist hier angemessen. Ich kritisiere das nicht, sie kann ja machen, was sie will, und wenn sie so lange isst, bis sie ihr platzt, und freuen sich sogar vielleicht manche Menschen, whatever. Aber das kann
jeder. Ist gestört, und nennen diese Leute ja mehrgewichtig.
Mehrgewichtig, ja. Genau.
Aber wir möchten auf dieses Wort verzichten.
Ich würde sagen, wenn, dann sagen wir ultragewichtig zum Beispiel oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, es ist einfach too much, ne, so. Aber sie haben auch nur eins gemacht. Sie haben dann einen sich als Frau fühlenden Mann in einen Frauenbadeanzug gesteckt. Und das ist wieder, und so ist es bei der ganzen Bewegung, und so ist es auch bei den ganzen Klimaklebern und bei den ganzen Heizungsgeschichten, alles das Gleiche. Sie haben überpaced. Die sind zu schnell in die Kurve gefahren und damit fliegen sie aus der Kurve raus und das Auto gerät in Brand. So einfach ist das. Und das ist jetzt Adidas passiert, denn jetzt haben sich Tausende von Menschen haben sich an Adidas gewandt und haben gesagt, pass auf, Freunde, verkauft doch eure Scheißklamotten an die Leute, vor denen ihr euch da ständig verbeugt. Dann macht doch die Geschäfte mit denen. Macht doch alles nur mit denen. Wir nehmen euer Zeug nicht mehr. Und ich bin da voll auf deren Seite, deren Protestler-Seite. Ich habe Adidas ebenfalls geschrieben und habe gesagt, ich bin gelernter Werbekaufmann. Es ist totaler Irrsinn, sich einer kleinen Minderheit anzubiedern, weil man meint, weil man nicht richtig recherchiert hat, weil man nicht richtig gearbeitet hat, weil man einer Agentur aufgesessen ist, der gesunde Menschenverstand komplett abhanden gekommen ist, die nur irgendwie hip und schick und vorne sein wollen in Berlin Mitte, Prenzlauer Berg Geschisse. Auf jeden Fall ist es so, dass jetzt irrsinnig viele Menschen das Gleiche gemacht haben, wie ich nämlich denen geschrieben habe, wir sind raus. Ich habe mir ein paar ASICS-Schuhe gekauft. ASICS-Schuhe sind genauso super und sie sind sogar besser, weil sie haben nämlich nichts mit dem komischen Zeug zu tun. Und das finde ich interessant, diese Entwicklung. Das ist eine interessante Entwicklung.
Also haben wir einen neuen Werbeslogan. Adidas, wir lassen das.
Adidas, wir lassen das. Oder auch Boykott Adidas, gibt sogar einen Hashtag von und so weiter und so fort. Da wird sich einiges entwickeln.
Da müsste sie eigentlich noch etwas bei Tchibo tun, denn Tchibo, und damit möchte ich mal, man muss ja vorher immer gleich schon mal 2 Meter zurückgehen, sonst hat man ja gleich wieder was Falsches gesagt. Ich bin durchaus mir im Klaren darüber, dass wir dunkelhäutige Mitbürger haben und auch welche, die in ewiger Generation hier liegen, leben. Und manchmal liegen sie auch. Trotzdem hat man den Eindruck, dass Tchibo oder Edusho, ich weiß, es gibt, Edusho gibt's gar nicht mehr, ne? Tchibo. Also irgendwann dieser Kaffeefirma hat einen Katalog gemacht für Afrika. Also das könnte man zumindest glauben, wenn man den durchblättert, weil da sind nur schwarze Modelle drin. Da sind Klamotten drin, die tragen alle Klamotten, die sind alle durchweg schwarz. Ich habe da neulich so einen Katalog in meiner Hand gehabt. Und das, wo man dann auch denkt, was wollt ihr uns denn damit sagen? Aber zurück zu Adidas. Ich glaube, du warst mit den Schuhen noch nicht durch, ne?
Ich bin insofern mit den Schuhen durch jetzt, dass ich, das Thema war ja über Pacen. Und da habe ich noch ein herrliches Beispiel. Ich habe heute Morgen mir erlaubt, ein kleines Filmchen zu machen, nachdem ich durch Twitter eine Nachricht bekommen von einer mir bislang unbekannten Frau, Carla Hinrichs heißt die, glaube ich. Und die ist von der letzten Generation. Und die hat... Die hat ein Filmchen gemacht. Und zwar, sie erzählt von ihrer Hausdurchsuchung am frühen Morgen. Plötzlich steht ein Polizist mit schusssicherer Weste an deinem Bett und richtet eine Waffe auf dich. Erstens mal, in diesem einen Satz stehen lauter Sachen drin, die nicht stimmen. Der hat keine Waffe auf sie gerichtet, erstens. Zweitens, die schusssichere Weste, was ist denn an der jetzt so schlimm? Wenn jemand mit der schusssicheren Weste rumrennt, wer weiß, was die Alte macht. Die klebt sich ja auf Straßen fest, vielleicht schießt sie auch. Man weiß es ja nicht. Deswegen gibt es ja die Hausdurchsuchung, um rauszukriegen, wie schuldig und unschuldig die Herrschaften sind. Das Beste aber ist, sie hat ja ein Video dazu gemacht. Und dieses Video besteht aus einer wahnwitzig dramatischen Selbstinszenierung, in der sie mit belegter Stimme spricht und sagt, morgens um 6 Uhr, empören, um 6 Uhr, verrückt, um 6 Uhr schläft doch der Kleber, steht plötzlich ein Polizist mit schusssicherer Weste vor meinem Bett. Und dann habe ich gedacht, weißt du, lachen und kritisieren ist ja so einfach. Ich denke, wir müssen einfach lernen. Wir beide müssen auch lernen von der Generation üble Kleber. Von denen müssen wir lernen. Wir müssen deren Methoden lernen. Denn im Gegensatz zu den Grünen, die sich ja vielfach aus den Propagandamethoden der 1930er Jahre bedienen, macht ja die letzte Generation was ganz Neues. Und zwar, das Neue ist heulende, jämmerliche Selbstinszenierung. Mit Schmerzen im Gesicht. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme auch ein Video auf, habe ich dann direkt aufgenommen, 2 Minuten 35 oder so, und habe einfach mal weinend und heulend mein Gesicht gefilmt, während ich mich beklage über das, was mich alles nervt. Und vielleicht machen wir einen Fehler. Wir reden hier immer ernst, wir reden hier klar, verständlich und bringen unsere Argumente auf den Tisch, aber die will ja keine Sau hören, weil heute geht es ja nicht mehr um Argumente. Es geht ja um Gefühle. Und diese Gefühle, die bedienen wir nicht. Und deswegen müssen wir viel mehr traurig sein über das, was draußen passiert. Und man muss zwischendurch auch mal sagen, ich bin ein alter Mann. Ich habe mein Leben lang gearbeitet. Habe ich denn Klimakleber verdient? Weißt du, wenn wir das so formulieren, in der Art und Weise, dann kommen wir vielleicht emotional zu einem viel größeren Zuhörerkreis, der mit uns weint, uns bedauert und einfach in so Richtung umschwenkt.
Ach, ich weiß nicht, das war ja noch nie meine Taktik. Ich bin ja immer der Meinung, lacht kaputt, was euch kaputt macht. Ich habe mich bei der Razzia-Aktion musste ich sofort daran denken, dass kannst du dich noch an, wie heißt das, Pimmelgate erinnern?
Ja.
Das ist unser Pimmelgrote, das ist doch unser, ist das der Innenminister von, wie heißt denn das hier?
Genau, ja, genau.
Das ist der Innenminister von Hamburg. Dass der hat da Polizisten auflaufen lassen, die hatten bestimmt auch eine schusssichere Weste an, bei dem, der das gepostet hat, dass er wohl einen kleinen Schwanz hat. Und da dachte ich, naja, dann wissen die Klimakleber wenigstens, wie es so ist. Außerdem, ich meine, so wie die sich fühlen sich alle Leute, die morgens zur Arbeit wollen und da irgendwelche von diesen Jammerlappen auf der Straße kleben haben.
Ja, das ist das also Problem. Aber die, ist eben, das Ding ist das, die neue Sprache, ich habe ein ganz spannendes, und zwar, ich hatte neulich da bei uns im Club, habe ich einen Vortrag gehört von Reinhard Springer, das ist der einer der Gründer von Springer und Jacobi, ein ganz toller, unglaublich toller Mensch, mit unglaublich viel Energie, der ist 75 inzwischen und der sprüht nur so vor Intelligenz und Energie, großartiger Mann. Und der hat neulich was Spannendes erzählt, und zwar, es ist so, dass wir, dass ein Satz, wenn ich das richtig verstanden habe, hoffentlich gebe ich das jetzt alles korrekt wieder, also wenn man den Menschen heute, ne, wenn man denen etwas vorlegt, zum Beispiel Fakten zum Thema, sagen wir mal, Atomkraft, so, dann hast du also einen Haufen von Fakten und das legst du auf die eine Seite und auf die andere Seite legst du jemand, der sagt, oh, ich fühle mich so schrecklich unsicher bei dieser ganzen Atomkraft, man weiß ja gar nicht, wo die dann hinkommen und in 5 Millionen Jahren, wenn das dann mal ausbricht, dann ist die Welt ruiniert. Ich habe wirklich ein schlechtes Gefühl. Und viele Menschen haben auch ein schlechtes Gefühl. So, jetzt hat man diese beiden Seiten, die Fakten und das schlechte Gefühl. Und jetzt kommt's. Zurzeit ist es so, dass ungefähr 60% der Deutschen, 60% dieses Landes, geben dieser Gefühlsseite eine absolute gleichwertige Berechtigung. Und das zeigt nämlich, und genau das ist der Grund, warum diese ganzen Habecks und Langs und Baerbocks und wie diese ganzen Pfeifen heißen, warum die alle so an ihren Ideologien kleben. Weil erstens haben sie keine Bildung, zweitens, Ideologie ist ja die Wissenschaft der Dummen, da muss man nur einen Satz auswendig lernen. Aber vor allen Dingen haben sie dabei ein gutes Gefühl.
Ja, Horror.
Oder? Das geht ums Horror. Gefühl.
Ich habe da, soll ich dir mal eine kleine Geschichte dazu vorlesen, zum Thema Gefühl?
Bitte.
Also es geht nicht so ganz schnell, aber ich lese es trotzdem vor. Bevor ich meine fabelhafte Frau traf, war ich ja lange auf Partnersuche. Ich würde fast sagen, zweimal so lange wie ein gewöhnlicher Hetero, lateinisch hetero vulgaris, denn als Bisexueller hast du am Wochenende zwar die doppelte Auswahl, aber auch die doppelte Qual der Partnerwahl. Nun, jetzt nicht direkt im Falle von Brunhilde, denn wie soll ich sagen, Brunhilde war eine dieser doch schon etwas reiferen Single-Frauen mit ganz viel Bauchgefühl. So meinte sie jedenfalls. Und dass überhaupt wir Menschen nur etwa 10% unseres Bewusstseins nutzten, die restlichen 70% lägen komplett brach. Und dass sie genau daran spirituell nachhaltig gearbeitet hätte, mit afrikanischen Trommeln in Stommeln, Tantra in der Tundra und Heilfasten auf Gyros. Und so seien sie nun eins geworden mit sich, dem Universum und ihrem Bauchgefühl. Nun, ich sag mal so, Gefühl hatte sie jetzt nicht so, aber Bauch. Und woher die Wampe kam, wurde auch relativ schnell klar. Bei diesem ersten und letzten Date bei dem Edelthailänder, wo wir saßen und aßen. Das heißt, sie aß. Genauer gesagt, sie schaufelte die Thai-Vorspeisenplatte in sich hinein, als gäbe es keinen Morgen. Und dabei beschwörte sie mich, wie sehr ihr Bauchgefühl ihr soeben sage, dass auch ich an meinem Bauchgefühl arbeiten solle, wenngleich dies auch weiblich wäre und Frauen generell das gefühlt stärkere Geschlecht seien, anmutiger, emotionaler, intuitiver. Warum sie da jetzt keine Lesbe datet, habe ich mich dann nicht gefragt. Auch nicht den Spruch von Oscar Wilde, weibliche Intuition sei die Fähigkeit der Frau, sich in Sekundenbruchteilen für das Falsche zu entscheiden. Auch das habe ich mir verkniffen. Ich wäre ohnehin nicht zu Wort gekommen, denn Brunhilde war längst beim Hauptgericht und ihrem gefühlten Gewicht und überhaupt, dass sie sich schon lange nicht mehr wiegen würde, denn diese verdammte dreistellige Ziffer auf der Waage wäre lediglich eine Zahl, ähnlich wie das Alter, und dass hier ihr gefühltes Alter bei exakt 13,5 läge. 13,5? Ich war hier also mit einer gefühlt minderjährigen, unbekannten Körpergewichts, dafür aber mit einer extra Portion Frauenbauchgefühl verabredet. Da hätte ich zumindest gerne noch in Erfahrung gebracht, auf wie hoch sich denn nun ihr gefühltes Körpergewicht belief. Jedoch Brunhildchen war da schon beim Nachtisch, bei dem sie nun klarstellte, wie sehr auch Heimat für sie keinesfalls ein Ort sei, sondern ein Gefühl. Eine gefühlte Heimat, so wie es auch eine gefühlte Zeit gebe, eine gefühlte Temperatur, ein gefühltes Ich, ein gefühltes Du, ein gefühltes Wir. Eine gefühlte Ewigkeit später, als sie endlich schwieg, wenn auch nur, um Luft zu holen, war ich fast geneigt, mich bei ihr zu erkundigen, ob sie denn auch einer gefühlten Berufstätigkeit nachgehe und wenn ja, wie hoch da gegenwärtig ihr gefühltes Gehalt sei, auch ob sie gefühlt zur Miete wohne oder eine gefühlte Doppelhaushälfte ihr gefühltes Eigen nenne, welchen gefühlten Hobbys sie so fröne und von wie vielen gefühlten Freunden zu ihrem letzten gefühlten Geburtstag sie sich reich beschenkt gefühlt habe. Doch da hatte ich längst den Kellner herbeigerufen und gezahlt, doch nur für mich. Und ihr dafür zum Abschied zwinkernd zugeflüstert, ciao, Bauchgefühlhildchen, fühl dich eingeladen.
Großartig. Und das ist von diesem Autor, das Buch, das gesamte Buch heißt doch Dates mit Ricarda. Ist das so?
Nein,
ist nicht aus dem
Buch. Von einem wunderbaren Autor, der heißt Pelle Pershing, mit dem ich das ein oder andere Mal zusammenarbeite. Und das ist ein Text, den er geschrieben hat für mich. Und ich finde den wunderbar. Bei meinen Abenden kann ich den leider, also manchmal lese ich ihn vor. Ich bin dem Pelle so dankbar dafür, dass er das gemacht hat. Manchmal lese ich ihn vor, aber weil ich bin ja immer mehr einer, wenn nicht nach 2 Minuten irgendwas mit Ficken kommt, sind die Leute bei mir weg. Das ist immer das Problem. Aber ich liebe diesen Text auch. Der trifft nämlich genau dieses Gefühl. Und den hat Pelle Pershing schon, ich würde sagen, 2016 geschrieben. Da kann man mal sehen, was der für seherische Fähigkeiten hat.
Ja, so. Und ich würde ja gleich noch einen hinterherfügen. Kennst du, tolles Thema, ich fahre jeden Morgen über eine Straße, das ist die Walddörferstraße. Schon allein vom Klang des Straßennamens sollte man meinen, es ist eine friedliche Straße mit Bäumen rechts und links. Und da zwitschern die Vögelchen, die Sonne kommt so durch das Grün hindurch und es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Denkt man, ist aber nicht so, denn jeden Morgen, egal zu welcher Zeit ich fahre, jeden Morgen, fahren auf dieser Straße, die übrigens jetzt einen gefühlt 27 Meter breiten Fahrradweg hat, fahren da Fahrradfahrer zur Arbeit. Auf der Walddörferstraße wirst du jeden Morgen, also normale Fahrradfahrer, Radler, sag mal, finden, ja, die einfach zur Arbeit fahren, das sind die einen, aber es gibt die aussehen, als wären sie gerade bei der Tour de France, die sich auch so verhalten, als wären sie bei der Tour de France, die so unfassbar verkrampft, irrsinnig Gas geben, mit so ganz dünnen, zähen Körpern, ja, in hautenge, bunte Klamotten, wirklich schrill bunte Klamotten. Zur Sicherheit, ich brauche das zur Sicherheit. So haben sie sich da reingepellt in diese Dinger. Und dann fahren sie wie die Irren und bestrafen mich mit meinem E-Smart. Ja, ich tue doch schon alles, ich muss wieder weinen. mit meinem E-Smart bestrafen sie mich, indem sie mir auf das Dach klopfen, gestern so passiert. weil ich zu nah an dem 27 Meter breiten Fahrradweg stand und zwei nebeneinander fahrende Fahrradfahrer dem Fahrradfahrer, dem Kampffahrradfahrer, dem Tour de France teilnehmenden Fahrrad, gefühlt Tour de France teilnehmenden Fahrradfahrer, das war zu eng. Und das macht er. Er klopft mir aufs Dach, weil ich angeblich für ihn gefühlt zu nah an diesem Fahrradweg bin, anstatt dass er seine eigenen Kollegen zusammenscheißt, dass die nebeneinander fahren. Und wie gesagt, das Ding ist unglaublich breit. So, das passiert da jeden Morgen. Und jetzt frage ich dich, wenn so jemand aufsteht und pellt sich in seinen Anzug und fährt dann total gestresst und verkrampft und du siehst schon im Rückspiegel, wie sie dich hassen, weil nur weil du Auto fährst, egal ob E oder whatever. Wie leben solche Menschen? Haben die ein Leben?
Das frage ich mich auch. Also zumindest müssen sie ein unglückliches haben. Oder denn wenn sie in den Spiegel gucken, also ich muss, als du die Kleidung gerade beschrieben hast, ich muss da immer so lachen. Diese Männer haben ja dann immer überhaupt keinen Hintern in der Hose. Das ist ganz furchtbar. Die sehen wirklich, und dann haben sie diese Helme auf, diese Fahrradhelme auf. Ich habe ja so einen Helm mal gehabt und bin morgens einkaufen gefahren und da kam eine Frau, die hatte den Helm andersrum auf und dann habe ich gedacht, ich habe den falsch rum auf. Ich hatte diese Spitze hinten und am nächsten Tag habe ich den umgedreht. Ich dachte, ich habe den Helm falsch rum auf. Da ist mir die gleiche Frau wieder entgegengekommen, die hatte ihren aber dann auch umgedreht. Und ich muss immer, wenn ich diese Leute sehe, ich muss da wirklich immer lachen. Die fahren dann 5 Minuten zur Arbeit oder 10 Minuten und dann sehen die aus, als wenn sie gleich an einer Bob-Weltmeisterschaft teilnehmen.
Entschuldigung, da muss ich dich leider korrigieren. Die fahren never ever 5 oder 10 Minuten zur Arbeit. Sie fahren immer 7 Minuten, 11 Minuten, 30, 18 Minuten, 42. Die fahren nie eine runde Zahl, weil die sind ja im Krieg gegen die Zeit. Und ich finde, ich muss jetzt also mal ehrlich, ich finde es ja toll, wenn jemand gleich morgens Sport macht. Ich finde das super. Ich hätte gern die Disziplin, jeden Morgen gleich direkt Sport zu machen. Also von mir zu Hause bis zur Arbeit sind es in der Regel dann, ja, wenn ich irgendwo mal in der Hamburger Innenstadt zu tun habe oder so, dann sind es immer gleich 20 Kilometer oder 18 Kilometer oder so. Das ist jetzt mit dem Fahrrad ein bisschen ambitioniert, zumal es hin ganz gut ist, weil da geht es bergrunter, aber zurück eben berghoch die ganze Zeit mache ich jetzt nicht. Aber die sind ja, also die meisten von denen, die machen das ja nicht aus Sport und entspannt, sondern die machen es als Krieg. Das ist Krieg, Kampf ist das, Kampf. Gegen die Welt. Und wenn man so aufsteht, ich meine, wahrscheinlich schieben die sich morgens schon so irgendwie so eine Porree-Stange rein, also nicht in den Hintern, sondern in den Mund, essen die. Und dann mittags gibt es wahrscheinlich so einen rohen, gedünsteten Lachs. Und dann haben sie schon wieder richtig schlechte Laune, wenn sie zurückfahren, weil da geht das gleiche Spiel wieder los.
Ja, das ist
so. Wenn du 1842 gebraucht hast auf dem Weg hin, dann musst du ja in 1839 auf dem Weg zurück das schaffen. Und ansonsten gibt es für die Frau zu Hause was an den Backen und die Stimmung ist ganz schlecht.
Ich habe mal ein Erlebnis gehabt mit meiner Tochter. Ich wollte mit ihr Enten füttern fahren. Da waren die noch ganz klein. Da ist sie aus ihrem Fahrradanhänger ausgestiegen. Ich bin da durch den Wald gefahren. Und da ist einer dieser Radfahrer in einem Affenzahn, hätte der bald meine Tochter überfahren. Der hat die einfach nicht gesehen, weil die so klein war. Und die ist, ich hab an den Teich geguckt, ob man denn von da Enten füttern kann. Das heißt, ich bin abgestiegen, habe die in dem Anhänger sitzen lassen und die ist dann freiwillig von selber ist sie ausgestiegen. Ich habe das nicht bemerkt und der kam in einem Affenzahn um die Ecke. Und heute denke ich immer, Gott sei Dank ist da nichts passiert. Das war haarscharf. Der wäre auch beinahe vor einen Baum gefahren in einem irren Tempo. Heute denke ich immer, wenn ich die Fahrräder sehe, haben sie ja gleich die Särge dabei. Falls sie jemanden überfahren. Und darum haben die, glaube ich, diese Lastenräder. Für die Leichen, die sie dann überfahren. Die haben sie ja gleich mit. Zum Thema Sport kann ich ja nur sagen, also Sport, ich weiß nicht, ob ich dir die Geschichte erzählt habe, dass meine Eltern unbedingt wollten, dass ich in einen Fußballverein gehe. Und die haben mich da reingepfropft. Und ich fand das so langweilig. Ich habe immer den anderen Spieler gefunden, der auch da unfreiwillig mitspielen musste. Und ich bin dann quasi aus dem Fußballverein rausgeflogen, weil ich mich immer mit den Gegenspielern unterhalten habe. Also ich habe es nicht so mit Sport.
Da muss ich sagen, da habe ich ein ganz anderes Leben gehabt. Ich habe es nicht so mit Gemeinschaft gehabt früher als Kind. Ich habe auch gerne mal mit ganz wenig Leuten oder auch alleine Sachen gemacht. Aber ich war bei Hertha Zehlendorf mal und bekam von einer Schauspielkollegin meines Vaters, bekam ich einen, werde ich ihr nie vergessen, das war die Frau von Peter Fricke, auch ein berühmter Schauspieler, die hat mir ein Hertha-Trikot geschenkt. Und dann war ich da mit diesem Hertha-Trikot bei Hertha Zehlendorf und wir haben einmal nach 2-0 Rückstand noch 3-2 gewonnen. Das war ein großes Erlebnis in meinem Leben. Ansonsten war ich leider auch gerade dieses Fußballspielen war nie meine Welt. Ich habe dann Judo gemacht und dann habe ich es geschafft bis zur deutschen Vizemeisterschaft, hatte aber dann Streit aufgrund meiner schulischen Leistung mit meinen Eltern Und dann wollten sie mir das Training verbieten. Und dann bin ich zu Hause mit 14 abgehauen. Und habe danach dann lieber selber, ich gehe gern laufen und so. Weil ich kann zum Beispiel unseren Podcast, ne, das ist toll, den höre ich mir immer noch mal an beim Laufen. Und dann finde ich uns eigentlich irgendwie toll. Also man darf das, glaube ich, heute gar nicht so sagen, außer wenn man der letzten Generation angehört. Aber ich bin nicht die letzte Generation, da bin ich mir ganz sicher, weil die nächsten sind ja schon da. Und ich mache das einfach, ich finde es einfach toll. Wir haben jetzt inzwischen 28, das ist jetzt ja die 29. Folge, glaube ich. Ne? Wir haben bei YouTube letztes Mal so viel, also 500 bei YouTube gehabt plötzlich. Das hat sicher zu tun, damit, dass es sich langsam rumspricht. Und ich glaube, die Menschen, wenn ich das so lese, die honorieren das, dass wir einfach so reden, wie wir reden.
Ja, das stimmt. Ja. Und die Welt ist ungerecht, da muss man viel drüber reden. Also jetzt kommt ein ganz krasser Übergang. Weißt du was? Zeitgeistesgestörte Fahrradfahrer leben. Und Tina Turner ist tot. Die Welt ist ungerecht.
Das ist wirklich ungerecht. Das ist wirklich ungerecht. Wobei, Tina hat, glaube ich, einen schweren Start ins Leben gehabt, aber im Rahmen, sie hat sich sozusagen immer weiterentwickelt. Im Negativen damals mit Ike und sowas alles, war eine langsame Entwicklung in die falsche Richtung. Sie ist ausgestiegen. Sie hat ihr Ding gemacht. Sie hat mit Erwin Bach, den früheren Chef der EMI, ein ganz feiner Kerl, ein wirklich feiner Kerl und ein richtig guter Musikmanager, einer meiner Vorbildhelden sozusagen aus meiner früheren Berufszeit, hat sie einen tollen Typen gefunden. Und ich glaube, dass sie dann alleine noch erfolgreicher war als mit Ike. Jeden Erfolg, jeden Plattenverkauf, alles von Herzen gegönnt. Und sie hat in der Schweiz ihre Heimat gefunden, ihre ruhige, hat sich, glaube ich, mit 70 oder was verabschiedet von der Öffentlichkeit, hat das sehr konsequent durchgezogen, hat die letzten 10 Jahre in ihrem Leben noch richtig, ich glaube, gut verbracht und ist jetzt dann leider nach längerer Krankheit gestorben. Ganz tolle Frau. Also eine der größten Live-Performerinnen, die es jemals auf der Welt gab.
Das wollte ich gerade fragen. Hast du einen Tina Turner-Moment? Hast du die mal live gesehen?
Oder ja, ich habe sie live gesehen. Ich wollte nicht hingehen. Ich hab gesagt, ach nee, Tina Turner und so, was soll's, ne? Erkenne ich doch die Lieder, finde ich auch nicht so toll und so, weiß ich noch genau. Und dann bin ich hingegangen, Stadionkonzert. Und es war richtig geil. Sie hatte eine super Band dabei. Sie hat, die Begeisterung im Volk war eher relaxed, eher zurückhaltend am Anfang. Und da hat die Leute so eingeheizt. Und das war ein richtig tolles Konzert. Ich habe sie persönlich nie getroffen. Hat auch damit zu tun, dass sie ein sehr sauberes und anständiges Leben geführt hat. Ich habe mehr Popstars getroffen, die nicht so ein sauberes Leben geführt haben.
Ich habe heute Morgen gehört, dass Private Dancer geschrieben wurde von Mark Knopfler. Das habe ich dem überhaupt nicht zugetraut, muss ich sagen. Der hat dieses Lied geschrieben. Das war, fand ich sehr, sehr interessant. Aber Tina Turner ist eine Sängerin, die uns alle ja irgendwie unser ganzes Leben, die gab es einfach immer schon. Das war etwas, was ich gestern gelesen habe, was mich sehr beeindruckt hat, dass Tina Turner hat uns alle, die gab es einfach immer schon. Und jetzt ist sie weg. So ein bisschen wie die Queen. Da war es ja auch.
Und ich sage mal so, also für die Älteren, Nutbush City Limits ist ein Lied, was in der damaligen Zeit, lange, lange Zeit wirklich herausragend war und was so im zweiten Drittel der Disco-Nacht immer jede Tanzfläche gefüllt hat, jede. Und dann war man schon kurz davor, richtig auszuflippen.
Mhm. Weil ich habe so ein junger Mensch gar nicht gewusst, dass es Tina Turner vor Tina Turner gab. Habe ich tatsächlich nicht gewusst. Also erst ich... In den 80ern, als sie kam, da fand man das natürlich gut, das fand ich toll, das war tolle Musik, das war auch tanzbar und das war wirklich schön in den schwulen Läden, wo ich früher war. Dann irgendwann erfuhr man ja als junger Mensch, die gab es schon mal. Ja. Mit Ike und Tina Turner, ich habe das nicht gewusst, für mich war das ein newborn Star und insofern war das ja schon bewundernswert.
Also die hat damals, ne, erstmal für die damalige Zeit, also Ike war ein brutaler Schläger-Ehemann und wirklich ein Arschloch vor dem Herrn, aber dann tatsächlich auch ein guter Musiker und Bandleader irgendwie. Der hat seine Frau da vorgeführt in den kürzesten Röcken mit den längsten Beinen. Also das war in der damaligen Zeit, war das ganz, 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 ganz großes Kino. Und die Art der Musik vor allen Dingen war ja auch, es war so eine Mischung zwischen R&B und Rock. So ein bisschen so wie Mother's Finest hinterher auch gemacht haben. Wirklich, also war ganz großes Kino, ganz großes Kino.
Bekennende Buddhistin. Es gibt ein Video, das habe ich mir zwischendurch mal angesehen, hat meine Frau, meine Schwester hat mir das mal gezeigt. Die ist ja auch Buddhistin. Da sitzt Tina Turner, ich glaube, bei David Letterman und chantet. Also sie sitzt da und no, anamio rengeki, onamio rengeki, onamio. Und chantet da ein riesiges Ding, ein riesiges, diese Chants sind ja irrsinnig lang. Und das macht sie da. Und du siehst die ganze Herzlichkeit. Also wenn ich nochmal auf die Welt komme, werde ich Buddhist, habe ich mir vorgenommen.
Ich kenne mich leider mit Buddhismus nicht richtig aus, aber ich habe großen Respekt vor Menschen, die eine innere Ruhe haben. Ich habe das leider nicht. Ich probiere das mein Leben lang irgendwie zu kriegen, dass ich so, vor allem auch, dass man mit sich selber so im Reinen ist. Und ich bin leider mit mir selber zunehmend weniger im Reinen, muss ich sagen. Je älter ich werde, desto reiner, desto easier sollte man mit sich sein, aber irgendwo desto verzweifelter oder nicht verzweifelter, das ist zu viel, weil ich nehme es ja dann doch, unterm Strich nehme ich es leicht. Aber es macht mich schon irre, was in der Welt passiert und wie sehr der gesunde Menschenverstand und das ehrliche Wort und das gerade normale Verhalten, wie lange das weg ist. Also ich habe ja da im letzten Jahr gerade im Rahmen von meinem Weggang bei AIDA, da habe ich Sachen erlebt von Menschen, die mir ihr Leben zu verdanken haben. Also tatsächlich ihr Leben, also ihre Karriere sowieso, ihre Kohle sowieso, ihren Besitzstand sowieso, ihr Image sowieso, ihren Lebenslauf, aber eigentlich auch ihr ganzes Leben. Und dass die bereit sind, und das ist ein Zeichen der Zeit, glaube ich auch, dich von einer auf die andere Sekunde, wenn es dem eigenen Nutzen dient, über die Klinge springen zu lassen, ist für mich schon sehr, sehr schlimm. Und das habe ich schon, und gerade auch jetzt in Corona zum Beispiel, hast du ganz oft erlebt, wie Menschen plötzlich andere Menschen sind. Und das, ich komme aus so einer, ich bin ja früh von zu Hause weg und ich komme aus einer Zeit, wo man sich auf Menschen verlässt und wo man auch diskutiert und andere Meinungen hat, aber trotzdem sich auf Menschen verlassen kann. Ich weiß, ich kenne Menschen, mit denen kann ich mich zoffen, aber danach ist das immer vergessen, wenn man sich gezofft hat. Und eine klare Aussprache, wo man klar seine Meinung sagt und wo man auch jemand mal kritisieren darf oder so, ne? Das ist leider, bei ganz vielen Menschen ist das weg und das macht mich schon, also ich schaffe es nicht zu sagen, weißt du was, leckt mich doch alle am Arsch. Ich sag's ganz oft, ich handle auch so, aber ich fühl's nicht.
Ich habe das ja erlebt mit dem Schmidt-Theater. Übrigens ist Corny jetzt bei Telegram, habe ich neulich gesehen. Du siehst ja immer, wenn bei Telegram jemand ist, da siehst du, Corny ist auch da. Und ich habe ihn gleich geblockt. Aber es ist auch interessant, dass früher die Leute gesagt haben, das ist Verschwörungsportal, aber jetzt wandern sie alle hin. Das ist genau wie die ganzen Twitterer ja zu Mastodon oder wie das heißt gehen wollten. Und jetzt sind sie alle wieder da. In dem Schmidt-Theater, ich nenne es ja liebevoll das Räuber-Hotzenplotz-Theater, weil das entwickelt sich ja langsam zu der Zeitgeist des gestörten Kindermärchenbutze. Und Neues vom Räuber-Hotzenplotz hat mein Freund Pelle, den ich nochmal erwähnen kann, ja mal genannt. Und das heißt in Zukunft Neues vom Einzel- und Intensivstraftäter-Hotzenplotz. Da habe ich das ja auch erlebt. Also und da deshalb bin ich auch ein bisschen gewappnet gewesen. Jetzt, wir haben ja letzte Woche über Frau Peter-Hensel gesprochen, die mir da auch versucht hat, in die Suppe zu spucken. Was ich aber schon zwei Wochen vor dem Attentat auf mich in Form von dieser denunzierenden Tante, für die wir ja im Shop jetzt auch extra T-Shirts machen, mit dem Titel Sei keine Dagmar, denunzieren ist voll Nazi.
Sehr schön.
Nicht die Leute hänseln, lieber mit dem Peter hänseln. Ich habe beschlossen, das ist schon etwas länger her, und das kann ich dir ja nur anraten, ich weiß ja nicht, und auch den vielen Hörern anraten. Ich habe ja mal eine 8-jährige Therapie gemacht, eine Sprachtherapie, so eine, wie nennt man denn das? Man geht da hin, so eine Gesprächstherapie. Eigentlich geht man da immer selber hin, man redet immer selber, und der Therapeut sagt da ziemlich wenig. Und das habe ich 8 Jahre gemacht, weil als meine Tochter geboren wurde, wollte ich einfach über mich mehr erfahren und meine Drogensucht und meine Alkoholsucht und meine Rauchsucht. Und irgendwie habe ich in diesen 8 Jahren sehr, sehr, sehr viel gelernt und war sehr fokussiert. Und mir ist aufgefallen, dass ich mir jetzt das Rauchen abgewöhnen muss, weil ich eine COPD habe. Und das war beim letzten Mal, als ich bei dem war, habe ich mir das schon mal abgewöhnt. Und das war ganz klar, dass ich das hinkriege und dass ich das mache. Und jetzt war irgendwie so, wie denn, was, wie, wo, war, das geht nicht. Ich habe gemerkt, innerlich bin ich gar nicht aufgeräumt. Und da habe ich meinen Therapeuten wieder angerufen vor 14 Tagen oder vor 3 Wochen und habe gefragt, ob wir das nicht machen können. Und da bin ich gestern gewesen und dann hat er zu mir gesagt, weil ich dachte, was soll ich da jetzt wieder? Aber ich habe ihm das dann alles so beschrieben, wie das so ist. Und dann hat er gesagt, ach, wissen Sie was, dann gehen wir das Stückchen jetzt mal wieder ein bisschen gemeinsam. Und das, muss ich dir sagen, das hat allein nach dieser Stunde, hat mir das so gut getan, Das ist tatsächlich für manche Leute meine Empfehlung an die Menschen draußen. Das kann ganz gut sein. Wenn man muss natürlich jemanden haben, dem man vertraut. Und ich vertraue diesem Mann sehr. Ich fahre da einmal die Woche hin und dann erzähle ich was. Bei meiner letzten Therapie waren es übrigens nachher dreimal die Woche. Und ich habe das war sehr hart, da immer hinzufahren. Aber man ging jedes Mal raus und man war so aufgeräumt. Man ging raus und hat gesagt, ja, ich gewöhne mir jetzt das Rauchen ab. Und das habe ich dann auch hingekriegt. Oder so Erkenntnisse, die man da gewonnen hat. Ja, das ist mein Sport.
Ich habe, also für mich ist das noch nichts, würde ich mal sagen. Also ich habe meine Frau, das ist für mich mein Therapeut auch. Aber selbst da, und wir kennen uns ja lange und vertrauen uns auch, aber selbst da ist es so, dass ich eigentlich mein Leben lang immer alles selbst mit mir selbst ausgemacht habe. Und das dauert länger, aber ich denke, es ist nachhaltiger. Und ich bin jetzt eigentlich erst so weit, so dass, sagen wir mal so seit, keine Ahnung, 5 Jahren oder 6 Jahren, wir sind auch schon seit 15, 18 Jahren zusammen. Nach erst jetzt bin ich so in der Lage, auch mal so ein Gespräch auch zu führen, also über solche Themen zu führen, weil es ist einfach in mir drin, dass ich es alleine mache, weil ich halt früh von zu Hause weg bin und so. Und ich bewundere da Menschen, die da zum Therapeuten gehen. Ich habe ja das gleiche mit Zahnarztangst mal gehabt. Da war ich auch bei Gesprächstherapeuten und so Menschen, die dich Hypnose, so, die mich in Hypnose versetzt haben, damit ich meine Zahnarztangst verliere, die ganz schwer in die Jugend begründet ist, wo mich mal inklusive meiner Eltern übrigens Gummihände mit so Gummihandschuhen Hände festgehalten haben und dann gebohrt wurde. Das war wie in einem Horrorfilm. Und das hat sich bei mir so fest in der Seele, dass ich also tatsächlich, wenn ich böse Zahnschmerzen hatte früher, dann habe ich und hatte einen Termin gemacht, weil es nicht mehr anders ging, weil meine Backe so dick war, ist über Nacht alles weggegangen vor Angst. Also der Körper vor Angst weggemacht. Und ich bin da ohnmächtig geworden am Tag davor, wenn ich dran gedacht habe, dass ich morgen zum Zahnarzt muss. Das war ganz schlimm. Und das war auch so, da konnte mir keiner helfen. Und irgendwann habe ich einfach eine Zahnärztin hier in Hamburg gefunden. Und die hat gesagt, komm mal vorbei. Wir machen nichts. Kommst einfach vorbei. Dann war ich da, dann hat sie gesagt, komm, kannst du dich ja mal reinsetzen in den Stuhl. Einfach nur, ich mache nichts. Setz dich einfach in den Stuhl rein. Habe ich gemacht. Also zitternd und so, aber ich habe da gesessen. Da hat sie gesagt, pass auf, was hältst du davon, wenn ich mal reingucken darf in deinen Mund? Also du hast ja ganz gute Zähne eigentlich und hast die auch gut gepflegt, weil du so Angst hast vor Zahnärzten, aber ich will mal reingucken. Und dann sage ich, pass auf, ja, mach den Haken weg, ne, geht nicht, sondern nur mit dem Spiegel. Dann hat sie mit dem Spiegel reinguckt und gesagt, du, ist gar nicht so schlimm. Du hast hier eine Stelle, da eine Stelle, das kriegen wir weg. So. Kommst du wieder? Und dann war ich jetzt da schon dreimal da. Und da hat sie ja nichts dran verdient. Ist einfach ein guter Mensch, unsere Zahnärztin. Ja, und dann kam sie und dann gab sie mir irgendwie 2 Valium 5. Und ich saß da im Besprechungsraum morgens um 8. Um 9 geht's ja erst los eigentlich. Also ich extra meinetwegen auch früher gekommen. Habe ich 2 Valium 5 genommen und da hat sie gesagt, komm, wir probieren mal. Und wenn es nicht geht, dann gehst du wieder. Und dann habe ich das alles machen lassen. Und seitdem gehe ich zum Zahnarzt. Das war meine Therapie. Ich habe es irgendwie mit mir selber, aber irgendwie auch, weil das war die Zahnärztin von meiner Frau erst und mit Zureden und hin und her. Ich tue mich da total schwer. Und ich hätte eben auch große Sorge, dass, wenn ich zum Therapeuten gehe, dass ich probiere, den zu therapieren.
Ja. Das hat mal Jean Jetty hat das mal gesagt. Ich gehe zum Therapeuten. Unser Motto ist, wer mehr redet, zahlt.
Ja, genau.
Aber was mir aufgefallen ist gestern, als ich da wieder rauskam, war ich total erleichtert und habe mich auch gefreut, dass er das weitermachen will erstmal. Aber was mir aufgefallen ist, dass ich durch das Trauma von diesem furchtbaren Schmidt-Theater und diesen ganzen Arschlöchern, die da wirklich arbeiten, entschuldigt bitte, lieber Zuhörer, aber die Kollegen waren solche Schweine. Es gibt ja nur eine Kollegin, mit der ich da noch Kontakt habe, das ist Caroline Fortenbacher und der Rest, das sind einfach alles Schweine, da kann man wirklich drauf verzichten. Damals habe ich ja dann noch gedacht, ich bin falsch. Und das habe ich jetzt bei diesem Angriff, den ich jetzt von Frau Peter Hensel hatte, dem neuen Zuhörer, der muss dann aber die letzte Folge hören, dieser Denunziantin, ich hatte nicht eine Sekunde das Gefühl, ich bin falsch. Also
nein, natürlich nicht.
Ich habe einfach total, dadurch habe ich schon mal gelernt. Weil früher war das so, bevor ich überhaupt eine Therapie angefangen habe, kam immer erst der Selbstzweifel. Der kam dann immer. Den habe ich auch tatsächlich noch gehabt, als das Schmidt-Theater dieses Affentheater machte. Da habe ich auch an mir gezweifelt und dachte, vielleicht bin ich falsch gelaufen oder so. Aber das habe ich jetzt nicht. Und ganz abgesehen davon, Man muss auch nicht immer richtig liegen. Man darf auch falsch liegen. Also unsere ganze Regierung liegt ganz oft falsch. Lehrer haben sich geirrt, Wissenschaftler haben sich geirrt. Man muss nicht immer richtig sein. Wichtig ist einfach, wenn ich das jemandem mitgeben kann, wichtig ist einfach, dass man es erstmal sagt. Dass man einfach für sich versucht, so was will man sagen, was denkt man, und das für sich als richtig einordnet. Und es fällt einem dann schon irgendwann auf die Füße und dann weiß man, oder habe ich mich getäuscht? Und das kann man ja auch.
War halt früher, ne? In den Zeiten, wo es kein Social Media gab, da hast du im Freundeskreis irgendwas Blödsinniges erzählt. Dann haben sie dir alle erzählt, nee, ist nicht so. Dann warst du ein bisschen bockig, hast nochmal drüber nachgedacht, dann hat sich das geklärt, Thema durch. Heute ist natürlich so, dass die Leute noch viel mehr Angst haben, was Falsches zu sagen, weil sie immer denken, sie stehen dumm da vor der Öffentlichkeit. Schon alleine das, dass man glaubt, dass Social Media die Öffentlichkeit, das ist schon ein ganz großer Irrtum, weil im Endeffekt sind deine echten Freunde bei Facebook, wären auch in der realen Welt deine echten Freunde oder sind auch in der realen Welt deine echte Freunde. Der Vorteil von Facebook ist, dass du manche Leute, zu denen du vielleicht keinen Kontakt hättest, weil sie in Karlsruhe wohnen oder sonst irgendwo, dass du zu denen weiter Kontakt hast, was lokal nicht gegangen wäre. Du hättest sie einfach irgendwo, hättest Briefe geschrieben oder was, aber irgendwann schläft das eben ein. Das heißt, das ermöglicht dir sozusagen einen längeren Horizont. Aber der Prozentsatz von Menschen, die da mitlaufen, die es nicht ernst mit dir meinen, die auf einen kleinen Fehler warten und dann sich dahinter. Also ich habe neulich was gehabt, muss dir vorstellen, da poste ich ein Bild von einem wunderschönen sonnigen Tag bei mir im Garten. Ich habe die Füße auf dem Tisch, da steht ein Kaffeeglas, neben dem Kaffeeglas liegt eine Rolle Hundetüten, so mit, wo man Hundedreck wegmacht, und ich weiß nicht, und eine Lautsprecherbox. Und dann bin ich barfuß und da ist mein Fuß und das sieht ganz hygienisch und grün und sonnig aus. Einfach ein tolles Freizeitbild. Da hat wirklich jemand als spontane Reaktion drunter geschrieben, Arthrose? Fragezeichen.
Nee, ne?
Ja, und ich Arthrose? Wie kommst du auf, wieso Arthrose? Da ist mein Fuß, der sieht total picobello aus. Guck dir das Bild auf Facebook an. Da schreibt die drunter Arthrose. Wie kann jemand sowas machen? Das Gleiche gilt. Ich poste einen, wir hatten neulich eine Fotografin hier und die hat ein tolles Foto von mir und meiner Frau gemacht. Jetzt einfach, also wir haben Business-Fotos gemacht, so ein bisschen anständigen Klamotten, und da habe ich irgendwann meine Frau in den Arm genommen, wir haben ein Foto gemacht, so ganz. Aber ein tolles Foto ist das geworden. Ein richtig tolles Foto, wo ich wirklich drauf stolz bin, so. Da sieht man, dass ich einen Gucci-Gürtel anhabe. Da schreibt jemand wirklich drunter, unter dieses Foto. Alle schreiben das, wie toll, was für ein schönes Foto, zauberhaftes Pärchen, bla, bla, bla. Da schreibt einer drunter, deine Frau lacht doch wahrscheinlich nur, weil sie den Gucci-Gürtel haben will. Da stehst du fassungslos daneben und denkst, naja, so ist es halt, was soll's.
Ja, es ist schon eigenartig. Ja. Schon eigenartig. Ich habe ja tatsächlich einen Freund bei Facebook, den ich nicht bei Facebook habe, weil wir uns irgendwann mal in die Haare hatten, wegen Facebook. Und den habe ich dann nicht mehr in der Freundesliste drin. Ich bin mit dem nicht mehr befreundet. Also in der Freundesliste. Ich bin mit dem aber noch befreundet. Wir telefonieren wesentlich seltener, weil ich jetzt meine Familie habe und so. Und aber wir finden gerade so ein bisschen wieder zusammen. Aber ich würde den trotzdem, zwischendurch denke ich immer, schalt ihn doch wieder frei bei Facebook für deinen als Freundschaft. Nö. Aber irgendwie denke ich mir, nee, die private Freundschaft ist mir dann noch ein bisschen mehr wert.
Ja.
Irgendwie mache ich das nicht. Vielleicht gefällt ihm das ja auch nicht.
Nee, ja, und vor allen Dingen, wenn das, guck mal, ist doch wie, gibt ja auch Drogen, die einem nicht bekommen, dann soll man lieber die Finger von lassen. Fertig.
Genau. Ja. Und das, ich habe das nämlich gestern wieder gehabt. Der hat auf meiner Seite äußert er sich dann manchmal sehr nett zu meinen Kommentaren, zu dem, was so passiert. Und da habe ich dann gestern gedacht, eigentlich könntest du dich ja wieder mit dem befreunden bei Facebook. Und dann dachte ich, nee, muss ich ja gar nicht. Bin ja, die Freundschaft, die echte gefühlte Freundschaft ist ja dann, das ist ja dann ein wirkliches Gefühl, diese Freundschaft. Ja. Die ist ja da. Das muss ich ja jetzt nicht beweisen, indem wir uns da bei Facebook vernetzen.
Also das darf man auch, glaube ich, nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, Social Media ist Entertainment und hat keinen, also hat keinen wirklichen tiefen emotionalen Wert. Das ist ein Irrtum. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass Social Media Kontakt so ist wie privaten Kontakt. Das ist einfach ein Irrtum. Aber
ist das nicht eigentlich ein toller Gedanke? Vielleicht sogar ein toller Gedanke zum Schluss. Ich weiß ja nicht, ob du noch ein Thema hast. Aber das ist doch ein toller Gedanke, wenn man sagt, wenn jeder sagen würde, Facebook ist Entertainment. Das heißt, statt dass wir uns belehren, kritisieren, maßregeln, könnten wir doch versuchen, uns zu unterhalten. Also uns gegenseitig zu unterhalten. Nicht uns zu unterhalten, sondern uns gegenseitig zu entertainen. Was du ja mit deinem Facebook-Account auch machst. Mit deinen Videos, die du immer machst.
Ja, ich mach Quatsch. ich habe auch politische Meinungen und sowas alles, aber es ist für mich auch, also es, Entertainment schließt ja auch Infotainment mit ein. Und für mich ist das der Bereich Infotainment. Aber ganz ehrlich, also wenn jemand auf die Idee kommt, das, was ich da poste, wirklich ernst, also als, also ernst zu nehmen, ja, dann muss ich sagen, nee, Freunde, das ist dahingerotzt, das ist oft nicht richtig recherchiert, das ist oft empört, das ist oft emotional und alles das und auch lustig und so, ne? Das ist ja jetzt nicht gleichzusetzen mit jemandem, der sauberes Recherchehandwerk macht und sonst irgendwas. Also, ja, finde ich gut. Als Idee zum Schluss finde ich das gut. Ich würde trotzdem aber noch Lebensmittel und Bücher ins Spiel bringen wollen.
Also, du bist so gut, du bist ein alter Streber. Ich habe wieder nichts. Doch, ich habe hier so ein Nussbrot von Sylt, was ich gerade esse. Das ist lecker mit Pflaumen drin. So.
Das war's. Pass auf, ich. Letztes Mal haben wir ja gesprochen über dieses Thema entzündliche Entzündung im Körper und als Grund für Krankheiten für ganz viele. Und da haben mich einige Leute gefragt, ob es denn von diesem Professor oder Arzt, den ich erwähnt habe, ob es von denen ein Buch gibt. Und da habe ich mal recherchiert, jawohl, gibt es. Es gibt ein tolles Buch. Das ist, der Mann heißt Paul Clayton. Und das Buch heißt Out of the Fire, warum chronische Entzündung die Wurzel aller Krankheit ist und wie man die Flammen der Entzündung löscht. Das untermauert das nochmal, wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben. Ein schönes Buch von, lass mich mal gucken, 2018 ist das geschrieben. Und da steht alles drin, ist vorne ein Feuerlöscher drauf mit dem Kreuz. Da steht zwischendurch ist es ein bisschen wissenschaftlich, aber das meiste ist leicht zu verstehen. Und jeder, der sich dafür interessiert, den kann ich dieses Buch nur ans Herzen legen. Und wenn jemand tatsächlich da sich interessiert für entsprechende Produkte, die das unterstützen, da kann er sich bei mir an mich wenden. Bei der Gelegenheit könnte ich noch Werbung machen. Ich habe seit gestern, ich habe eine neue Website.
Wow,
herzlichen Glückwunsch. www.borisbrandt-in-einem-wort.de und da könnt ihr mal drauf gucken, wenn ihr Spaß habt. Und als Belohnung, wenn ihr das gemacht habt, dürft ihr hinterher euch die herrliche rote Grütze Sauerkirsche tellerfertig von Christians Groth gönnen.
Ach, die ist, glaube ich, gut. Die kenne ich auch.
Die ist sehr gut. Wirklich sehr lecker. Die ist, also da ist alles drin. Die ist leicht sämig, trotzdem noch fruchtig. Die gute, herrliche rote Grütze Sauerkirsche aus Dänemark von Christian Gröth. Ich glaube, ja. Christians Gröth, so heißt ihm das, glaube ich. Genau. Damit habe ich meine Pflicht getan.
Das ist sehr, 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 sehr schön. Damit ich dem Zuhörer auch was mitgeben kann, was ich jetzt gerne mal machen möchte. Ich habe gestern im Falle einer Recherche für einen weiteren Podcast, den ich morgen aufnehmen muss, mit jemandem, da ist mir aufgefallen, dass Kritiker, die über mich schimpfen und über mich sich an mir reiben, dass sie nie meine Musik erwähnen. Die meckern immer nur über das, was ich sage. Aber es kommt nie einer und sagt, warum singt denn der da so einen Song, den kann der gar nicht singen oder der kann nicht gut singen oder der singt zu laut oder sonst irgendwas. Nie. Da ist mir dieser Satz eingefallen, böse, wo man singt, lass dich ruhig nieder, böse Menschen kennen keine Lieder. Und daraufhin habe ich mal ein paar Songs rausgesucht, die ich vielleicht mal in einem Podcast mit senden will. Und da ist mir einer über den Weg gelaufen gestern, den hatte ich total vergessen. Der Text ist von mir, die Musik ist von Jürgen Scholz. Das ist Gitarrist von Klaus Lage und von Anna R. von Rosenstolz. Das Lied heißt YOLO. Und das, ich habe ganz vergessen, dass ich da mal wirklich einen tollen Text geschrieben habe. Das werde ich jetzt hier noch dranhängen an diesem Podcast.
Ja. Ich habe es auch schon geteilt in meinem Facebook-Dings, weil es wirklich ein tolles Lied ist. Und ja, weil es eine ganz andere Seite auch ist und weil es, ich glaube, vieles, was Menschen so denken, über dich auch ein bisschen relativiert, weil das Programm auch, also auch dein Comedy-Programm, ist ja nicht, dass sich einer hinstellt und die ganze Zeit rumschimpft und Ficken sagt. Das ist überhaupt nicht wahr. Sondern es ist bei dir ist es ja auch so, du stellst dich selber so dar, wie ich immer sage, was machst du beruflich? Und sage ich immer, singen, klatschen, tanzen. Das ist ja völliger Blödsinn. Also wir machen ja tatsächlich ernst, ganz ernst auch und arbeiten auch ganz ernsthaft an den Themen. Und bei dir ist das alles viel breitschichtiger, als manche denken, auch wenn die Spitzen oft in eine Richtung gehen. Aber das ist ja auch der Zeit angemessen. Wenn wir eine friedliche, tolle Zeit hätten, wäre auch das vielleicht ganz anders. Und dann wäre es vielleicht mehr auch in diesem musikalischen Bereich. Aber es gibt halt auch viel zu sagen. Und ich glaube, man tut ja auch das, was man seinem Publikum auch bieten will. Insofern.
Ich finde, es ist ja klipp und klar. Macht ja meine Arbeit. Das ist so, erklärt sich irgendwie meine Arbeit. Ich finde, es ist ja klipp und klar, dass man sich nicht auf Straßen kleben darf. Da gibt es ja Gesetze. Absolut. Aber man darf ein Negerkussbrötchen essen und eine Zigeunerwurst. Das darf man. So könnte ich ja jetzt auch machen.
Negerkussbrötchen. Genau. Guten Appetit.
Ja.
Danke. Und einen feinen Tag wünschen wir euch.
Und auf Wiedersehen.
Tschüss. Tschüss.
Du kannst alles erreichen, wenn du nur willst.
Was ist in dir? Wo willst du hin? Zu viele Fragen ohne Sinn. Die werden alles nehmen und überall verteilen. Die werden dich benutzen und dann machen sie dich klein. Lautlose Schreie, süße Zitronen, eiskaltes Feuer im heißen Schnee. Kannst niemandem vertrauen, sie biegen dich hin. Drum hau nicht ab, denn sie werden dich sehen. Lebe jetzt, liebe heute, lass sie nicht leben wie die restliche Meute. Wann immer noch was geht, wenn du entgegen der Richtung ne eckige Runde drehst. Verdopple dein Leben, steck die Sonne in die Tasche. Und mit lautem Geknatter zwitscherst du aus der Asche. Such nicht nach Sinn in dem, was ich hier sing. Suche dich selbst, schmeiß die Kopfhörer hin. Sag selten ja, meistens nein. Lieber Ärger riskieren, als ein Ja zu verlieren. Lebe jetzt, liebe heute. Lass dich nicht leben wie die restliche Meute. Deine Rechenwähler, der dich stets nach unten zieht.